Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Einfach mal Ich, dein Podcast für Lebensfreude, Stressabbau und intuitive Ernährung. Mein Name ist Heidi Rabach und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Stressmanagement-Trainerin und Intuitive Eating Coach und gemeinsam werden wir entdecken, wie wir mit ganz praktischen Schritten dein Leben leichter machen können. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Einfach mal Ich. Mein Name ist Heidi Rabach. Ich bin zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich intuitives Essen mit Kindern. Und weil ich zwar selber Mutter bin von 3 Kindern, aber trotzdem an manchen Stellen mehr als unsicher war, habe ich mir einen besonderen Gast dazu geholt. Und ich freue mich riesig auf das Interview jetzt mit Julia Litschko. Sie ist Mitautorin dieses Buches, Dein Kind ist besser, als du denkst. Und ich habe das Buch verschlungen, denn als Mutter von Kindern im Alter zwischen 6 und 9 und obwohl ich seit Jahren mich mit intuitiver Ernährung beschäftige, und glaube, dass ich mich ganz gut auskenne, war ich trotzdem unsicher. Und alle Bücher, die ich zu dem Thema gelesen habe, wie man das Kindern beibringen kann, waren entweder sehr auf die erste Phase fokussiert, also sprich, ja, der Übergang vom Brei oder von Baby-led Weaning. Oder es war so alltagsfern, dass ich mich da drin überhaupt nicht wiedergefunden habe und gedacht habe, wie um Himmels Willen soll das gehen, dass ich jetzt dann nur noch den ganzen Tag in der Küche stehe, immer alles Mögliche koche, weil immer irgendwer Hunger hat. Und deshalb habe ich das Buch so sehr verschlungen und mich riesig gefreut, dass Julia und Katharina das Buch geschrieben haben, auf was ich schon lange gewartet habe. Für mich haben sich dadurch einige Fragen geklärt. Wir haben schon eine viel klarere Linie mit unseren Kindern erlebt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los und ich hoffe, dass du da genauso viel draus mitnehmen kannst wie ich.
Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Und vielen Dank für die Einladung.
Wir uns jetzt über intuitives Essen mit Kindern unterhalten können. Du und ich, wir beide wissen, dass das nicht so einfach ist, wenn man als Eltern versucht, den Kindern einen guten Grundstock mitzugeben, dass sie sich gesund ernähren, dass aber auch gleichzeitig Essen einfach kein Thema ist. Und trotzdem stehen wir alle vor der Herausforderung, wie wir das denn nun in der Praxis umsetzen. Wir werden alle bombardiert von jeder Menge Vorgaben, wie wir unsere Kinder zu ernähren haben, worauf wir achten müssen, was sie nicht essen dürfen, was sie unbedingt essen sollen. Und die Kinder sind keine Roboter, die machen, was sie wollen. Ja. In vielerlei Hinsicht oder lassen nicht alles einfach so mit sich machen, wie uns Eltern das oft gefallen würde. Und deshalb unterhalten wir uns jetzt darüber, wie intuitives Essen bei Kindern aussehen kann. Vielleicht erkläre ich ganz kurz nochmal für alle, die neu dazukommen und mit dem Konzept noch nicht so viel Berührung hatten, dass es beim intuitiven Essen darum geht, dem eigenen Körper zu vertrauen. Und wie ihr das bei Confidimus so schön sagt, die Körperintelligenz zu nutzen und das Essen tatsächlich ohne äußere Regeln zu gestalten. Und ja, darauf freue ich mich und würde dich als erstes bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst und mal eine Geschichte von dir erzählst, wie du dazu gekommen bist, als Mama das Essen mit deiner Familie zum Nicht-Thema werden zu lassen.
Ja, sehr gerne. Also ich, du hast es schon gesagt, ich bin selbst Mama von einem inzwischen 6-jährigen Sohn. Die Zeit vergeht. Und so wie, glaube ich, das bei ganz vielen Eltern der Fall ist, gab es auch bei uns so diese Phase, in denen ich dachte, boah, mit dem Thema Ernährung, Das ist ganz schön anstrengend, weil ich hatte mir natürlich auch viel vorgenommen im Sinne von Zucker ist die Ausnahme. Deswegen gab es so Regeln wie das Nutella-Glas, das stellen wir auf jeden Fall nur am Sonntag auf den Tisch.
Die hatten wir auch.
Mit dem Ergebnis, dass mein damals Dreijähriger dann schon ab Mittwochs mich gefragt hat, wann ist eigentlich wieder Sonntag? Ich sage das ganz bewusst so betonen, weil natürlich klar wird, welchen besonderen Stellenwert wir dem Nutella damit verliehen haben, indem wir das so stark begrenzt haben. Und also lange Rede, kurzer Sinn, beim Thema Zucker war mir irgendwie klar, ich muss dagegen steuern, ich muss dafür Sorge tragen, das ist meine Verantwortung, dass mein Kind möglichst wenig Zucker isst. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ganz viele Eltern auch stehen oder wo viele Eltern jetzt sagen würden, ja, das ist doch auch genau richtig so. Und dann gab es aber einen Moment, und den beschreibe ich auch recht ausführlich in unserem Buch, der so einen Wendepunkt irgendwie bedeutet hat. Ich habe nämlich beim Staubsaugen unter unserem Familiensofa einen kleinen, sehr sorgfältig angehäuften Müllberg gefunden. Und das waren so die Hinterlassenschaften von Smarties, Kinderriegel, Schokobons und Co. Mein Sohn war damals 3, ja, noch relativ klein. Und mir ist in dem Moment natürlich total schlagartig vor Augen geführt worden, okay, er nascht heimlich. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dachte, also im ersten Moment war ich natürlich wütend, ich war enttäuscht, nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Dann habe ich mich gefragt, wieso fragt er mich nicht, wenn er naschen will? Und dann dachte ich, ja gut, weil er wahrscheinlich die Antwort schon kennt, ne? Nämlich die Mama wird eh nein sagen. Und da wurde mir dann irgendwie klar, es läuft etwas falsch bei uns im Punkt der Ernährung, weil ich hatte offensichtlich bei meinem Kind so einen starken Verzicht provoziert, dass er heimlich genascht hat. Und nicht nur das, aus Angst entdeckt zu werden, hat er eben das Papier nicht im Müll entsorgt, wo ich es sehr schnell hätte finden können, sondern er hat es quasi unter dem Sofa an einer Stelle, ja, versteckt. Ja. Und dann habe ich mir darüber echt viele Gedanken gemacht und war ehrlicherweise, das ist so wie Engel und Teufel, so der eine sitzt rechts, der andere sitzt links auf der Schulter und der eine sagt, ja, aber das ist doch schon richtig und das ist doch unsere Verantwortung als Eltern, dass wir die Kinder regulieren in puncto Zucker, weil wir alle wissen doch, das macht dick und der Zucker kann Übergewicht also, ne, begünstigen und Diabetes begünstigen und der Zucker ja, ist ja so irgendwie der absolute Übeltäter in unserer Ernährungsgesellschaft. Ja. Und auf der anderen Seite dachte ich, ja gut, aber wird auch älter und ich kann ihn nicht ein Leben lang von Zucker fernhalten. Und dann ist mir eben in den Sinn gekommen, dass ich dachte, ja, okay, ich habe mal gelesen, Kinder können eigentlich sehr gut intuitiv essen. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir Eltern uns nicht einmischen. Und so bin ich quasi zu diesem Thema gekommen und um es vielleicht ein bisschen abzukürzen, ich habe mich selber mit meinem eigenen Essverhalten sehr intensiv beschäftigt und bin quasi über mein eigenes, ja, diätgeprägtes Essverhalten zum intuitiven Essen gekommen und dachte dann irgendwann, ja, wenn ich es mir zugestehe, das zu essen, worauf ich Lust und Hunger habe, dann muss ich es irgendwie auch meinem Kind zugestehen. Und ja, durch einen sehr glücklichen Zufall habe ich dann die Katharina kennengelernt, mit der ich ja Confidimus gegründet habe. Und wir haben gesagt, es ist super, irgendwie das intuitive Essen, es ist so ein toller Ansatz und so ein tolles Konzept. Und in der Erwachsenenwelt ist es ja inzwischen auch gut angekommen. Mhm. Viele Erwachsene gehen jetzt wieder dazu über, zu sagen, hey, ich will wieder lernen, mit meinen Körpersignalen irgendwie in Verbindung zu stehen. Nur die Kinder, die können das ja schon. Die kommen zur Welt und die essen, wenn sie hungrig sind, die hören auf, wenn sie satt sind. Und wir haben dann gesagt, ist es nicht eigentlich total wichtig, diese Fähigkeit schon im Kindesalter zu stärken und Eltern aufzuklären, um zu sagen, hey, euer Kind bringt so viel mit und es macht so viel richtig in puncto Ernährung. Versucht, dieses Wunderwerk zu schützen und zu stärken, weil davon können eure Kinder ein ganzes Leben lang profitieren. Und so haben wir dann Confidimus gegründet und ein Coaching-Konzept erarbeitet und wir helfen Eltern tatsächlich, die auch ein Thema haben in puncto Ernährung, dass ihre Kinder ja wieder zu intuitiven Essern werden oder dass eben das intuitive Essverhalten gezielt gestärkt wird. Und dazu haben wir jetzt auch ein Buch geschrieben, das kürzlich veröffentlicht wurde. Und ja, das ist so das, was wir tun.
Ja, schön. Von dem Buch habe ich schon ganz viel Werbung gemacht. Ich habe es auch schon in die Kamera gehalten und habe meine Leser gebeten, mir Fragen zu schicken, die ich direkt an euch weitergeben kann.
Ja.
Und du hast dich dankbarerweise bereit erklärt, darauf einzugehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar hat mir jemand geschrieben und gefragt, wie sehr beeinflusst unser Ernährungswissen über Nährstoffe und so weiter, wie sehr beeinflussen wir Kinder negativ, wenn wir ihnen davon was erzählen? Also wo ist die Grenze zwischen unserer Verantwortung als Eltern aufzuklären und wo fangen wir an, Kindern das Essen madig zu machen, was ja und dadurch dann auch wieder quasi indirekt Regeln aufzustellen? Das fand ich eine sehr interessante Frage und bin total gespannt zu hören, was du dazu sagst.
Ja, ist wirklich eine interessante Frage. Da steckt ganz viel drin, ne? Also vielleicht zum Anfang beeinflusst unser Ernährungswissen über Nährstoffe und so weiter die Kinder negativ? Ein ganz klares Ja. Ich glaube, viele werden jetzt überrascht sein. Wir haben ja immer so das Gefühl, wir müssten den Kindern eine gesunde Ernährung erklären. Ne? Wir sagen ja auch häufig, bitte isst das Gemüse, das ist gesund für dich. Und es gibt eine Untersuchung, die finde ich in dem Zusammenhang sehr spannend, die gezeigt hat, Kinder assoziieren diesen Begriff gesund mit das schmeckt mir eh nicht. Das haben wir im Buch auch sehr ausführlich erklärt. Warum denken die Kinder, ach, das schmeckt mir eh nicht, weil wir ja in der Regel Speisen als gesund betiteln, die Kinder in der Regel nicht so gerne essen. Das heißt, wir sehen das Kind, dass das Gemüse nicht anrührt und wollen dann sozusagen pädagogisch wertvoll versuchen, das Kind doch davon zu überzeugen, das zu essen und sagen, komm, ist das gesund? Und je öfter wir das sagen, umso mehr nehmen wir Kindern eigentlich die Lust auf Gemüse. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn ein Kind schon direkt bei dem Wort gesund oder ach Gemüse irgendwie denkt, oh, das schmeckt mir eh nicht, dann entwickelt es schon so eine innere Ablehnung dagegen, was dazu führt, dass die Kinder gar nicht so gerne probieren. Das heißt, da geht auch so ein Stück weit diese natürliche Neugier verloren und dieses Undogmatische, was die Kinder ja irgendwie haben und mitbringen, auch so diese Freude, mal neue Dinge zu probieren. Das geht verloren, wenn wir zu viel erklären.
Ja.
Und ich finde auch, ehrlicherweise, wir haben auch gar nicht die Verantwortung, unsere Kinder darüber aufzuklären, sondern wir haben als Eltern die Verantwortung, unsere Kinder zu einem liebevollen Spüren zu ermutigen, weil Ernährungsbedürfnisse sind total verschieden. Es gibt zwar die Ernährungspyramide, ja, die kann aber aus unserer Sicht nicht für alle gleichermaßen gut und richtig sein, weil wir essen alle, wir haben alle unterschiedliche Vorlieben, ja. Der eine ist vielleicht eher kohlenhydratlastig, der andere mag lieber Eiweiße und so weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir verinnerlichen, unsere Kinder essen alle unterschiedlich. Bei Geschwisterkindern kann man das auch oft gut sehen. Da sagen Eltern oft, der eine ist total unkompliziert und der ist irgendwie alles. Und der Kleine, der will nichts und ist mäglich und so weiter. Ne? Das heißt, was entscheidend ist, ist, dass wir versuchen, da so eine gewisse Neutralität walten zu lassen, dass wir einfach auch annehmen, dass unsere Kinder so essen, wie sie essen, ne? Und dass wir nicht versuchen, sie über Ernährungswissen ja zu überzeugen, Dinge zu probieren, die sie nicht so gerne probieren möchten. Ne? Ja, weil je mehr wir erklären und aufklären, umso mehr nehmen wir den Kindern irgendwie die Lust auf bestimmte Dinge. Wenn ich aber sage, hey, es gibt irgendwie Brokkoli, Kartoffeln und Fischstäbchen und du darfst selbst entscheiden, was du davon isst, dann wird das Kind vielleicht 5-mal sagen, den Brokkoli möchte ich nicht essen. Da muss man dann, darf man nicht müde werden und nicht aufgeben und sagen, okay, ich esse das trotzdem, wenn ich das als Mama vielleicht gerne esse, kann man es immer wieder anbieten und irgendwann wird das Kind vielleicht so eine natürliche Neugier verspüren und auch mal probieren. Aber über Ernährungswissen schaffen wir das nicht und ich finde es auch immer ganz wichtig zu sagen, dass eigentlich muss man die Kinder darum beneiden, dass sie nicht so viel Ernährungswissen haben, weil wir Erwachsenen, wir sehen ein Croissant und denken, oh Gott, Butter, ja, Zucker, oh Gott, das setzt an. Ja. Kinder denken, oh lecker, habe ich richtig Lust drauf, essen das mit Freude und undogmatisch und haben dann auch kein schlechtes Gewissen, so wie wir Erwachsenen vielleicht. Das heißt, eigentlich ist es ein Segen, nicht so viel über Nährstoffe zu wissen, sondern sich auf das Spüren zu verlassen.
Ja. weil sie dadurch ja dann auch die weiter dafür offen sind, die eigene Körperrückmeldung wahrzunehmen und dann zu merken. Und viele Kinder, die, wenn ein Croissant kein Thema ist und sie das einfach, wenn sie es mal essen können, dann essen sie es und wenn nicht, dann nicht, dann bleibt ganz oft ein halbes liegen.
Genau.
Wo wir Erwachsenen, wenn das so was Besonderes ist, wenn es dann mal Croissant gibt, na, dann wird das auch weggeputzt. Dann kommen wir gar nicht auf die Idee, ein halbes liegen zu lassen, weil wir vielleicht satt sind, sondern dann muss es ja aufgegessen werden. Und das ist ja genau die Fähigkeit, die wir Kindern erhalten wollen.
Genau. Und das schaffen wir eben nur, indem wir Lebensmittel nicht auf- oder abwerten. Ne? Also auch so diese Dinge wie, isst bitte erst das Gemüse und danach kannst du den Nachtisch haben. Was passiert? Das Gemüse ist sofort mit Druck und Zwang irgendwie assoziiert bei den Kindern. Das muss ich essen. Mhm. Und der Nachtisch, der steigt natürlich in der Gunst der Kinder nochmal nach oben, weil das ist das Besondere. Und darauf, also das haben sie sich dann ja auch ein Stück weit verdient, weil sie haben ja vorher das unliebsame Gemüse gegessen. Ja. Das heißt, auch da wird der Nachtisch noch umso besonderer.
Ja.
Und das Gemüse wird irgendwie abgewertet. Und das ist so ein Ungleichgewicht. Und es fällt Kindern oft schwer, das dann auch später wieder zu revidieren. Ne? Mhm. Wenn ich aber Nachtisch auf den Tisch stelle und Gemüse, dann und ich da keine Wertung schaffe und auch nicht sage, du musst erst das essen und dann darfst du das haben, dann können die Kinder natürlich selbstbestimmt entscheiden. Und dann kriegen die Dinge auch nicht so ein Ungleichgewicht, was da eigentlich an den Esstisch nicht hingehört.
Ja. Da hatte ich heute Morgen genau so ein schönes Erlebnis, als meine mittlere Tochter, die wählerischste von allen, dann vom Frühstück stand, vom Kühlschrank stand und überlegt hat, was sie zum Frühstück essen möchte. Und dann sprang sie der griechische Salat von gestern Abend an mit vorher eingelegten Zwiebeln und allem drum und dran. Und sie hat das mit Gusto, hat sie sich zum Frühstück diesen Salat einverleibt. Wahnsinn. Dieses Kind, was normalerweise jede Zwiebel irgendwo raussortiert hat, plötzlich diese langen Zwiebelstreifen sich ausdrücklich auf die Gabel sortiert hat, um die mit diesen Crouton-Stückchen zu essen, war für mich eine Offenbarung.
Das glaube ich dir. Dass
das geht. Ne?
Das geht, ja. Wenn wir den Druck rausnehmen, geht das.
Ja. Das passt ganz gut zur nächsten Frage, die ich dir stellen würde, wo eine Leserin hatte geschrieben, dass das Kind immer weniger vom Rohkostteller isst und ihr Gefühl ist, dass sie eigentlich hauptsächlich von Nudeln mit Käse lebt, also die Tochter. Mhm. Und wie lange das denn gut gehen kann.
Ja, da würde ich direkt mit einer Gegenfrage antworten wollen. Wie geht's denn dem Kind? Also ist das Kind fit? Ist es aktiv? Ist es fröhlich? Dann gibt es erstmal keinen Grund zur Sorge. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir nur dann gesund sind und glücklich und fit, wenn wir immer unseren Rohkostteller aufessen. Ja. Interessant finde ich, dass die Frage formuliert ist mit, das Kind isst immer weniger vom Rohkostteller. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Vielleicht braucht der Körper es einfach nicht. Mhm. Vielleicht ist da im Moment einfach kein Bedarf. Ja, nach der Rohkost, das kann ja durchaus sein. Ne? Oder es ist eben schon der Fall eingetreten, über den wir gerade gesprochen haben, dass Ermuntern und vielleicht auch so ein unaufrichtiges Werben, nun isst doch, es schmeckt so lecker und so weiter, führt dazu, dass das Kind sich unter Druck gesetzt fühlt. Die Neugier geht verloren, es mag dann einfach nicht mehr davon probieren. Mhm. Je mehr wir Druck ausüben, umso mehr gehen die Kinder ja dann auch in so eine Rebellion manchmal. Ne? Mhm. Es gibt auch welche, die passen sich an, im Sinne von, na, wenn die Mama unbedingt möchte, dass ich es esse, dann esse ich es halt. Beides ist nicht gut für Kinder, weil sie nicht in Kontakt mit ihren Körperbedürfnissen stehen können. Ne? Und es gibt noch einen anderen Punkt, nämlich der wird ganz oft vernachlässigt, Gemüse, und das ist ja ein Fakt, liefert einfach unglaublich wenig Kalorien. Kinder brauchen aber Energie, die bewegen sich viel, die wachsen. Und hinzu kommt, ihr Magen ist einfach auch noch sehr klein. Wir Erwachsenen, wir können uns an einem Gemüseteller satt essen. Ja,
das fand ich so toll in dem Buch. Das war für mich nochmal ein Augenöffner, dass der Magen von Kindern eigentlich zu klein ist im Verhältnis, also viel kleiner ist im Verhältnis zu dem, was da rein muss. Und dass sie sich häufig Gemüse einfach nicht leisten können, weil da so wenig Energie drinsteckt. Das war für mich augenöffnend in eurem deinem Buch.
Ganz genau. Das, sie können es sich nicht leisten quasi, weil sie brauchen die Energie. Und es ist ja so die Empfehlung quasi, also mehr als 2-3 Löffel Gemüse können die Kinder sozusagen gar nicht verstoffwechseln. Aber wenn dann der Magen voll ist, ne, dann haben sie unglaublich wenig Energie zu sich genommen. Und wenn wir über Energie sprechen, wo finden sie die? Ja, in Nudeln und Käse. Deswegen würde ich sagen, das Kind macht an der Stelle eigentlich alles richtig. Und wenn ich als Mutter oder Vater das Gefühl habe, dem Kind geht's gut und das ist ausgeglichen und fit und fröhlich, dann ist alles in Ordnung. Auch wenn die DGE uns sagt, 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag müssen es sein. Auch da nochmal, wir alle haben ganz unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse. Und bitte vertraut den Kindern, auch wenn die 3 Tage lang Nudeln und Käse essen wollen, es wird in dem Moment das Richtige sein. Und wenn wir keinen Druck ausüben, werden sie irgendwann aus freien Stücken sagen, ich brauche jetzt was anderes. Mhm. Ja, aber Gemüse, wir haben immer so die Vorstellung, die Kinder essen brav einen ganzen Gemüseteller. Ihr Körper ist darauf nicht ausgelegt und sie brauchen die Energie und die Energie, die steckt nun mal nicht im Gemüse.
Ja. Ja, das stimmt. Und das ist genau der Aspekt, der uns Eltern so eingebläut wird, dass wir aufs Gemüse zu achten haben und das überall mit reinkochen müssen und aufpassen müssen, dass das Kind ja genug Gemüse hat. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass sie hauptsächlich Wasser sind und auch sehr viele Fasern, die für junge Verdauungstrakte noch gar nicht so einfach zu verarbeiten sind, dann hat das mir auf jeden Fall das Vertrauen gestärkt in meine Kinder, dass wenn sie was nicht möchten, dann kann ich davon ausgehen, ihr Körper ist noch nicht so weit.
Genau. Und dann ging das häufig schon am Geruch, ne? Also das finde ich auch wichtig, noch dazu zu sagen, dass wir ja auch oft so diesen Impuls haben, aber probier es doch mal. Wenn du es nicht probiert hast, kannst du doch gar nicht wissen, ob es schmeckt. Aber unser Körper ist ja auf Überleben programmiert. Das heißt, der Körper hat naturgemäß gar kein Interesse daran, dass wir Dinge zu uns nehmen, die uns nicht gut bekommen. Das heißt, wir sind so, unser Körper ist so darauf ausgelegt, dass schon, wenn wir Dinge riechen, die irgendwie unangenehm riechen, ne, dass wir ja sofort so eine innere Ablehnung haben. Wenn du etwas riechst, was nicht lecker ist, ne, oder mal angenommen, wir würden uns jetzt treffen, ich würde dir eine exotische Frucht mitbringen, die du noch nie gesehen und nie probiert hast. So ist es ja auch für Kinder, ne, wenn das erste Mal da Brokkoli steht oder Tomate oder wie auch immer, ne. Wie würdest du mit dieser exotischen Frucht umgehen? Du würdest nicht sofort einen riesen Löffel nehmen und es sofort eine riesige Menge irgendwie in den Mund nehmen, sondern du würdest erstmal gucken und dann in der Regel würdest du erstmal dran riechen und gucken, machst du das Appetit oder nicht? Das heißt, auch diese Regel probieren ist Pflicht, die kann man eigentlich oder sollte man streichen. Ich finde, riechen ist Pflicht, trifft es da viel besser. Wir machen das ganz oft, dass wir gemeinsam an Dingen riechen und ich sehe dann schon an meinem Sohn, dass da gibt es dann so diesen Moment so, okay, ich lasse das mal auf mich wirken. Ja, und dann gibt es so manchmal so ein ganz klares Nein. Nein, möchte ich nicht. Und manchmal gibt es aber auch, ja, es riecht ja eigentlich ganz gut. Okay, ich probiere mal. Und auch da nehmen die ja so eine winzige Menge.
Ja.
Nehmen das in den Mund. Und auch da gibt es ja Sensoren in unserer Mundschleimhaut, die uns anzeigen, ist das für uns die passende Nahrung oder nicht. Und dann kauen die das so hin und her, schlucken es runter. Und dann treffen sie nochmal eine Entscheidung, will ich nämlich mehr oder nicht. Also vielleicht einfach mal ausprobieren.
Ja. Und wir alle kennen das ja aus der Schwangerschaft. Da ist es ja völlig natürlich, da ist es völlig anerkannt, dass Schwangere da sehr intensiv auf Geruch reagieren und genau wissen, geht gar nicht und braucht das auch nicht zu probieren, weil eben der Geruch schon die erste Barriere ist zur Verträglichkeit und Bekömmlichkeit.
Und das Spannende ist ja, dass der Körper, also wir haben ja in der Schwangerschaft einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, weil der Körper da absolut auf Nummer sicher gehen will. Das haben Studien jetzt tatsächlich auch herausgefunden, dass wir nichts zu uns nehmen, was dem Baby eventuell schaden könnte. Deshalb riechen wir so intensiv in der Schwangerschaft und deshalb haben wir sofort diesen Impuls, nee, geht gar nicht, kann ich nicht essen, weil die Natur, ja, wir sind auf Überleben programmiert. Der Körper möchte sicherstellen, dass das Baby mit nichts in Berührung kommt, was ihm schaden könnte.
Ja.
Wunderwerk.
Man ja.
Kann nur absolut. Immer wieder sagen, wirklich.
Ja, definitiv. Und es ist umso wichtig, also das macht das nochmal deutlich, wie wichtig das ist, das den Kindern zu erhalten. Genau. Und wie viel Mühe und Leiden wir ihnen ersparen, wenn wir es ihnen eben nicht abtrainieren, ja, sondern das Wachhalten, womit sie ja von Geburt aus ausgestattet sind.
Ganz genau.
Ja. Ja. Dann komme ich aber direkt mal zu der Frage, die viele Eltern stellen, wenn es darum geht, um intuitives Essen. Und in eurem Buch beschreibt ihr, dass wir als Menschen schon von Geburt an auf eine Vorliebe für Süßes, Fettiges ausgelegt sind, weil schon die Muttermilch süß und fettig ist. Mhm. Und dann kam die Frage, aber würden Kinder nicht immer die Süßigkeiten am Apfel vorziehen, wenn sie die freie Wahl haben? Sprich, lassen Kinder alles andere links liegen, wenn sie wirklich frei wählen können und ernähren sich nur noch von Pudding und Schokolade und Gummibärchen und die Obstschale vergammelt. Mhm. Was sagst du denn dazu?
Ja, ganz klares Nein. Also Kinder, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind und die selbstbestimmt entscheiden dürfen und essen dürfen, die sich noch gut spüren, die in einem guten, hinreichenden Kontakt mit ihrem Körpersignal sind, die essen nicht maßlos Süßigkeiten, sondern die entscheiden sich für den Apfel, wenn sie darauf Appetit haben, und die greifen zur Süßigkeit, wenn sie schnelle Energie brauchen. Mhm. Ich weiß, das klingt für viele Eltern so auf Anhieb erstmal nicht so richtig glaubhaft, ne? Viele Eltern, die dann auch sagen, okay, wir machen mal den ersten Schritt und lassen mal los und lassen die Kinder mal selbstbestimmt entscheiden, die sagen dann nach einer Woche, also es hat überhaupt nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Und dann ist es halt immer wichtig, da auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, aber wie war denn vorher eure Süßigkeitenregel? Ja, es gab nur einmal am Tag eine Süßigkeit, ne? Ja, wie viel gab es denn? Ja, so viel wie in die Hand passt. Das wird doch überall so empfohlen. Ja, okay, aber kann es sein, dass dein Kind da einen Verzicht erlitten hat? Weil es ist ja so, die Kinder kommen ja früher oder später mit Süßigkeiten in Berührung, ne? Und wenn halt Kinder natürlich so einen Verzicht aufbauen und wir dann sagen, okay, ab sofort gibt es diese Süßigkeitenregel nicht mehr, dann sind die natürlich erstmal dabei, ihren Verzicht zu kompensieren. Das heißt, ja, sie schlagen dann erstmal über eine gewisse Zeit über die Stränge. Aber auch da, der Körper ist auf Überleben programmiert. Das heißt, der Körper hat auch kein Interesse daran, dass er mangelversorgt ist. Mhm. Ja? Das heißt, also stellen wir es uns einfach mal vor, eine Woche lang nur Schokolade, morgens, mittags, abends. So spätestens am Tag 3, wahrscheinlich schon viel früher, würden wir denken, oh, ich hätte jetzt so gern Brot oder eine warme Mahlzeit, irgendwas, was mich lang sättigt. Ich kann diese Schokolade nicht mehr sehen. Der Volksmund sagt ja so, mir hängt es irgendwie zum Halse raus. Und auch das, und das finde ich ganz wichtig, ist ja ein ganz natürliches Körpersignal. Der Körper signalisiert auf einmal Abneigung gegenüber etwas, wenn unsere Ernährungsgewohnheiten zu einseitig werden. Mhm. So. Und wir haben ja immer so das Bild, dass das Kind am Tag sehr ausgewogen ist und vollkommen Brot und Gemüse und den Obstsalat und so weiter. Und ja, Kinder essen in Phasen, die essen mal viel Süßes, mal weniger. Wichtig ist immer so den Monatsschnitt zu betrachten quasi. Was hat mein Kind jetzt so in diesem Monatsschnitt gegessen? Und dann ist es oft ausgewogener, als wir denken. Mhm. Aber ich würde ein ganz klares Nein antworten auf die Frage, greift das Kind da nicht immer zur Süßigkeit? Wenn man Regeln lockert, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich so. Weil wahrscheinlich auch so ein gewisses Ungleichgewicht in der Betrachtung der Lebensmittel ist, der Apfel so das, was man vielleicht dem Kind hin und wieder mal aufgezwungen hat, ne? Mhm. Und die Süßigkeit, das, was besonders ist, was verknappt wurde, ne? Mhm. Das beeinflusst die tatsächlichen Essentscheidungen von Kindern deutlich, deutlich mehr. Und das hat auch alles nichts irgendwie mit einer Zuckersucht oder so zu tun. Das Wichtigste ist halt, dass wir Lebensmittel neutral betrachten und die Kinder selbstbestimmt entscheiden. Und wenn die Kinder keine seelische Not haben, also sprich, wenn kein emotionales Essen im Spiel ist, dann werden sie nicht immer automatisch zur Süßigkeit greifen, wenn daneben der Apfel liegt.
Das ist wirklich beruhigend.
Ja.
Und ich fand das sehr spannend. Da wurde in Holland, glaube ich, mal eine Studie zugemacht mit Obst und Süßigkeiten. Und die Kinder wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe, da waren immer 4 Teller irgendwie mit Smarties und oder M&Ms und Gummibärchen. waren zwei Schalen und zwei Schalen waren irgendwie Ananasstücke und Apfelstücke oder sowas. Mhm. Und die erste Gruppe Kinder, die waren da irgendwie 5 Minuten alleine und durften von allem, was sie essen wollten, was nehmen. Und in der zweiten Gruppe, die Kinder, die durften nur von dem Obst essen und die dritte Gruppe durfte nur von den Süßigkeiten und nicht vom Obst essen. Mhm. Und hinterher war jede Gruppe, und es wurde natürlich gemessen, welche Kinder wie viel wovon gegessen haben. Und dann war nochmal irgendeine Ablenkung und danach war nochmal jede Gruppe alleine in dem Raum, also jedes Kind einzeln. Und alle 4 Schalen waren jetzt freigegeben. Und dann hat man tatsächlich gemerkt, dass die Kinder, die nur Süßigkeiten essen durften und nichts von dem Obst, haben unproportional mehr Obst gegessen, als sie dann alleine waren, weil sie es eben vorher nicht durften. Und es war genau umgekehrt natürlich bei den Kindern, die vorher keine Süßigkeiten essen durften. Und das macht nochmal so deutlich, wie stark wir die Süßigkeiten hervorheben und oder auch andere Lebensmittel, die wir für ungesund halten, wie wir die dann so in den Mittelpunkt setzen und dadurch erst besonders interessant machen, weil sie eben diesen Extra-Status bekommen.
Genau, und das unterwandert aber das natürliche Körpergefühl. Ne? Das ist ganz wichtig an der Stelle, weil die Kinder dann, wenn sie übermäßig viel Süßes essen, ihren Verzicht kompensieren. Das hat aber ja nichts mit einer natürlichen Hungersättigungsregulation zu tun. Ne? Und das sind halt auch häufig, wir sehen das auch häufig bei Familien, wo die Kinder sehr restriktiv erzogen wurden in puncto Zucker. Ne? Das heißt, wo das, was in der Studie dargestellt wurde, also nein, es gibt es ganz wenig oder gar nicht, dass das dann die Kinder sind, die tatsächlich später auch Übergewicht entwickeln, weil die nicht in einem hinreichenden Kontakt mit ihren Körpersignalen stehen und dass das die sind, die dann ihr Taschengeld zum Kiosk tragen und dann unkontrolliert ganz hohe Mengen Süßigkeiten essen. Mir hat neulich eine Mutter gesagt, ja, bei mir war das genau so, bei uns war das immer verboten und ich war nachher die hat einfach nur Süßigkeiten gestopft. Ich habe einfach das in mich reingestopft. Mhm. Und da gibt es inzwischen schon ein Umdenken, weil ganz viele Eltern sagen, das möchte ich nicht für mein Kind.
Ja.
Und sind wir mal ehrlich, wir können die Kinder ja nicht ein Leben lang kontrollieren in puncto Essverhalten.
Ne? Nee.
Und ich glaube, es ist deshalb umso wichtiger, dass wir ihnen irgendwie dabei helfen, in einem guten Kontakt mit ihren Körperbedürfnissen zu stehen. Und auch wenn ein Kind viel Zucker isst, ja, wenn es dem Kind gut geht, also die Frage ist immer, was ist mein Kind und wie geht es meinem Kind?
Mhm.
Dann besteht auch da, wenn da ein hoher Zuckerkonsum ist, nicht immer die Gefahr oder es ist nicht sofort Grund zur Sorge, dass irgendwie mit dem Kind etwas nicht stimmt.
Mhm. Das stimmt. Wir müssen tatsächlich den Blick weg von dem, was sollte, was müssen die Kinder essen, hin zu dem, was tut ihnen gut.
Genau.
Wie sind sie glückliche Kinder, die Energie haben und sich wohlfühlen.
Ganz genau. Ja.
Jetzt eine Frage aus der Praxis.
Mhm.
Wie reagiert man darauf, wenn das Kind dann ständig sagt, ich weiß nicht, was ich essen soll? Und wenn es, also das ist jetzt auch eine Frage, die aus unserer Familie kommt, wenn mein 6-Jähriger dann morgens einige Runden durch die Küche dreht und sagt, oh, ich weiß nicht, was ich essen soll und guckt in verschiedene Schränke. Und wenn ihm dann was einfällt, dann ist es was wir garantiert nicht mehr haben oder was wir bis vor 5 Tagen noch hatten und dann hat sich keiner dafür interessiert und inzwischen ist es weg.
Mhm.
Hast du irgendwelche Tipps, wie man sowas im Alltag ein bisschen besser rundlaufen lassen kann?
Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das Kind einfach mitzunehmen zum Einkaufen, gerade wenn das so Kinder sind, die nicht so gut spüren, irgendwie was brauche ich gerade, weil im Supermarkt ist natürlich ein riesiges Angebot.
Mhm.
Und häufig ist es dann schon so, dass sie dann etwas sehen und denken, oh, darauf hätte ich mal wieder Lust. Ne? Also gemeinsam einkaufen kann auf jeden Fall was sein, was da hilft an der Stelle. Ansonsten würde ich immer dazu tendieren, verschiedene Dinge anzubieten. Und man kann auch im Sinne von, auch wenn ein Kind jetzt fragt, darf ich eine Süßigkeit, ne, dann mache ich das schon auch häufig, dass ich sage, du, es gibt noch eine Banane, es gibt ein Müsli, es gibt auch noch irgendwie ein bisschen Nudeln vom Vortag, weil häufig überdenken die Kinder dann nochmal ihre Entscheidung, überlegen, okay, ja, Banane, hätte ich da Lust zu, das Müsli vielleicht. Ach ja, die Nudeln, also häufig ändern sie dann auch nochmal ihre Entscheidung und sagen, ah ja, gut, dann nehme ich doch die Nudeln irgendwie, ja, lecker. Das heißt, wir können auch immer wieder sozusagen versuchen, so auf der Tonspur Dinge anzubieten. Mhm. Und ansonsten haben wir halt im Buch auch eine ganz gute Übung, das ist der Pfad zur Stärkung der Innensteuerung. Da sind halt auch so verschiedene Fragen hinterlegt. Man kann sich dem nämlich auch nähern, indem man sagt, okay, worauf hast du denn Lust? Eher süß oder eher salzig?
Stimmt, das nutze ich für mich selber, aber ich bin noch nicht auf den Gedanken gekommen, das meine Kinder mal zu fragen.
Genau, oder hast du eher Lust auf warm oder kalt? Oder sollte das etwas sein, was weich ist? Oder sollte das etwas sein, was irgendwie ja, eine härtere Konsistenz hat quasi? Ne? Und so über diese Frage kommt man dann häufig dazu und findet was. Und was die Kinder dann eben gerne mögen. Oder, also grundsätzlich ist aber das Prinzip, dass wir Eltern quasi das Angebot schaffen. Das heißt, wir decken den Tisch möglichst vielfältig und ja, auch mit möglichst natürlichen Lebensmitteln. Und wenn die Kinder dann dort nichts finden, worauf sie Appetit haben, dann hat man immer noch ein Brot oder ein Müsli im Schrank, was man dann noch rausholen kann. Ne? Aber wenn ein Kind halt sehr unentschieden ist, dann kann das so über diese Fragen vielleicht ganz gut gelingen.
Ja, und da, das fand ich auch hilfreich, dass ihr das in dem Buch nochmal beschrieben habt, dass es sinnvoll ist, auch diese eingefahrenen Muster im Kopf so ein bisschen aufzubrechen, was man zum Frühstück essen kann, was man zum Abendessen essen kann. Und das bei vielen von uns irgendwie die Reste vom letzten Mittagessen überhaupt nicht auftauchen als eine Option zum Frühstück. Aber mein Sohn meinte letztens schon am Nachmittag, Mama, morgen früh zum Frühstück esse ich meine restliche Pizza, die er sich selber belegt hatte und selber gemacht hatte. Und er wusste schon, das will ich morgen zum Frühstück essen. Und natürlich war das für mich auch erst eine Umgewöhnung. So, okay, ja. Pizza zum Frühstück. Aber auf der anderen Seite an der Pizza, ne, das war eine selbstgemachte Pizza, da war ein bisschen Mais drauf und sonst eigentlich außer Tomatensauce auch nichts weiter. Ein Butterbrot hätte ihm nicht mehr Nährstoffe beschert als jetzt diese Pizza vom Vortag.
Und wenn er es mit Freude und Genuss isst und der Appetit drauf hat, was soll daran dann ungesund sein? Ja, bei uns, also ich kann das schon verstehen, dass man schon so ein bisschen denkt, so, ouch, irgendwie, okay, Pizza zum Frühstück. Bei uns gab es eine Zeit lang Smarties zum Frühstück. Es gab auch eine Zeit lang Eis zum Frühstück. Das war so in der Zeit, als wir aufgehört haben mit, dass ein Tellerglas steht nur sonntags auf dem Tisch. Mhm. Weil ich habe da schon auch klar gesehen, dass mein Sohn da auch sehr viel aufgeholt hat. Ne? Mhm. Das ist manchmal wirklich so Augen zu und durch. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass sich da auch, manchmal sind Eltern sich da ja auch nicht einig, ne? Dass mein Mann dann auch mitunter gesagt hat, ich finde das nicht gut, dass der jetzt irgendwie zum Frühstück hier Smarties isst oder ein Eis. Das ist doch keine gesunde Ernährung. Mhm. Häufig hilft es dann aber tatsächlich auch nochmal zu überlegen, ja Moment, warum braucht er jetzt so schnell verfügbare Energie? Meistens waren das tatsächlich die Tage, wo der irgendwie um 5 auf dem Sofa eingeschlafen ist. Dann nur noch ein ganz kleines Abendessen hatte, wenn überhaupt. Meistens hat er dann auch, mein Sohn schläft viel, ne, dann irgendwie die Nacht durchgeschlafen. Und ich meine, klar, wenn er um 3 das letzte Mal was gegessen hat, dass er dann am nächsten Morgen nicht nach einer Gurke schreit, geht dann doch irgendwie auch nachvollziehbar. Ne?
Absolut.
Also auch da zeigt sich immer, Vertrauen lohnt sich und es hilft einfach. Also ich glaube, wenn man einmal diesen Perspektivwechsel geschafft hat, ne? Weg von gesund, ungesund hin zu, was braucht mein Kind, wie geht's meinem Kind und warum ist das Körperbedürfnis jetzt so, wie es gerade ist, ne? Also Beispiel, lange nichts gegessen, morgens richtig hungrig, ja klar, verlangen die dann noch was Energiehaltigem.
Ja.
Dann stellt man so fest, wie gut dieses Prinzip oder wie perfekt dieses Prinzip Körperintelligenz einfach funktioniert und wir lernen halt als Eltern mit jedem Aha-Moment dazu. Und das gibt uns Sicherheit und das baut diese ganzen Ängste irgendwie ab. Wenn das Kind das erste Mal das Eis zurückgibt und sagt, oh, ich bin irgendwie total satt, ich mag das nicht. Mhm. Oder wenn das Kind das erste Mal sagt, ach nö, ich will mir heute nichts beim Bäcker ausruhen, ich habe gar keinen Hunger. Und die Bäckereiverkäuferin sagt, wie haben Sie das geschafft? Also eigentlich die Kinder, die hier stehen, die wollen alle immer alles essen und so. Mhm. Dann habe ich halt auch gesagt, ja, bei uns gibt es halt keine Verbote mehr.
Mhm.
Und dann können die Kinder sich auf sich besinnen. Und dann wissen sie, wenn sie Lust haben auf das Stück Kuchen, dann ist das auch okay.
Ja.
Und dann vertrauen sie aber auch auf sich, wenn sie merken, oh, ich habe gar keinen Hunger, da muss ich auch keinen Kuchen essen, weil ich Sie sind ja nicht in diesem Verzicht,
ja,
sondern sie können auf sich vertrauen. Und das lohnt sich und es schafft so viel Gelassenheit im Alltag. Mhm. Das ist unglaublich.
Ja. Ja. Ja, also ich habe das letzte, ich fand einen Tipp in eurem Buch sehr, sehr hilfreich, zu fragen vor der Mahl, also wir richten den Tisch an, wir sagen das und das gibt's, diese Komponenten sind da und dann nochmal zu fragen, gibt's irgendwen von euch, der noch irgendwas anderes braucht, weil wir das sonst häufig hatten, dass dann ständig jemand noch, na, ich hole mir noch einen Joghurt oder ich mag jetzt nichts Warmes, ich will lieber irgendwas Frisches. Und dann ständig Bewegung war, immer noch wieder aufgesprungen ist. Ja. Und das hat bei uns tatsächlich wirklich viel Ruhe reingebracht in der letzten Woche, dass die Kinder vorher nochmal überlegen und sagen, oh, da ist jetzt irgendwie nichts dabei. Oder ja, ich esse die Kartoffeln, aber ich nehme mir noch den Ketchup dazu. Ich will von den anderen Sachen nichts. Da merke ich, wie viel entspannter das Ganze wird, wenn es dann über die ersten Hürden drüber konnte.
Ja, schön. Ach, das ist total schön zu hören, irgendwie, dass es dann auch hilft an den richtigen Stellen.
Ja. Mhm. Die letzte Frage war eine sehr interessante, fand ich, wo eine Mutter gefragt hat, dass ihr Kind Medikamente nehmen muss und die Medikamente zu einer bestimmten Zeit immer nach dem Essen gegeben werden muss und das Kind aber häufig morgens, gerade wenn der Tag irgendwie später startet am Wochenende, dann irgendwie sehr spät erst oder sehr lange noch keinen Hunger hat. Mhm. Und sie dann irgendwann sagt, ja, die Medikamente musst du jetzt nehmen, kannst du bitte was essen, damit du die nehmen kannst. Und dann hat sie Angst, ihr das Körpergefühl abzutrainieren. Mhm. Hast du dann einen Tipp dazu?
Ja, also ich, auch wenn das vielleicht ja nicht unbedingt die Antwort ist, die man hören möchte, aber wenn man natürlich auf Dauer und über mehrere Monate oder Jahre gezwungen ist zu essen, obwohl man nicht hungrig ist, dann trainiert das natürlich schon so ein bisschen dieses innengesteuerte Verhalten, ich habe jetzt Hunger, ich muss essen, so ein Stück weit ab. Ne? Vielleicht kann man irgendwie versuchen, den Hunger so ein bisschen zu verschieben. Vielleicht kann man auch mal überlegen als Familie, wann sind die Kinder denn wirklich hungrig, ne? Oder wann ist die Tageszeit, an der sie am meisten Hunger verspüren und die Medikamentengabe daran so ein bisschen ausrichten. Ne, zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht reicht auch ein kleiner Snack, ja, dass man sagt, okay, du musst ein bisschen was im Magen haben, danach kannst du dein Medikament nehmen. Das kann man ja Kindern in einem gewissen Alter auch schon erklären. Ne. Es ist wichtig, dass du vorher ein bisschen was isst. Vielleicht sind das so Dinge, die man mal ausprobieren könnte. Weil auf lange Sicht würde ich schon sagen, kann das so diese Hungersättigungsregulation so ein bisschen stören. Das ist wie, wir frühstücken morgens, weil wir denken, das ist gesund. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, hat man uns ja jahrelang irgendwie eingetrichtert. Ja. Das heißt, wir essen morgens, weil wir denken, das muss so sein, das ist gesund. Mhm. Und wenn wir das über Jahre machen, dann wird Essen zur Gewohnheit am Morgen. Und dieses innengesteuerte Signal tritt so in den Hintergrund, das ist nicht mehr so klar spürbar. Deswegen, ich würde tatsächlich da empfehlen, diese Medikamentengabe so ein bisschen darin auszurichten, mal überlegen, wie ist so der Tagesablauf, wann sind die wirklich hungrig? Mhm. Und wenn es nicht anders geht und noch kein Hunger da ist, würde ich es offen thematisieren und sagen, ich weiß, du hast nicht so viel Hunger, komm eine Kleinigkeit und dann nehmen wir das Medikament.
Ja.
Nicht so leicht.
Ja. Ja. Und die letzte Frage, die hatte ich noch ganz vergessen, dass eine Mutter beschrieben hat, dass sie unglaublich frustriert ist, wenn sie versucht, das umzusetzen und dann läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass das Kind sich eine Sache zubereitet oder zubereiten lässt, zwei Bissen isst, sondern nee, ich möchte was anderes und dann wird das nächste gemacht und wieder zwei Bissen davon, nee, das war's auch nicht und dann das dritte und sie dann sagt, ich sitze dann vor einem Berg von angebissenem Essen, bin ständig am Kochen und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und da ist jetzt auch an dich die Frage, was würdest du darauf antworten?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich vermute, dass da mehr dahinter steckt als, ach nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich. Ich arbeite tatsächlich gerade mit einer Mutter im Coaching, die auch genau dieses Problem hat, dass das Kind sich dann was zubereiten lässt. Dann isst es zweimal und sagt, ach nee, ich möchte doch was anderes. Es klingt so ein bisschen so, dass Essen da so ein bisschen zum Machtinstrument vielleicht schon geworden ist. Dass Essen als Mittel dient, um irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung, die ich habe. Ne? Das ist eine These, die ich in den Raum stelle, von der ich nicht weiß, ist das da tatsächlich der Fall. Dazu müsste man halt ein bisschen individueller und genauer auf die Familie schauen. Aber Kinder ganz grundsätzlich verstehen ja ganz schnell, dass Essen für uns Erwachsene ein Riesenthema ist.
Ja.
Ja, und dass sie immer sofort unsere Aufmerksamkeit haben, wenn es ums Essen geht. Mhm. Mein Sohn hat zum Beispiel mal gesagt, Mama, die haben uns heute im Kindergarten überhaupt nichts zu essen gegeben. Und das hat er gesagt in der Situation, in der ich gerade so am Handy war, wo ich irgendwie dachte, also meine Aufmerksamkeit war natürlich sofort bei ihm so, was, die haben euch kein Essen, kann ja wohl nicht sein und so weiter. Und dann grinste er mich so an. Und wo ich dann irgendwie selber auch so gelernt habe, okay, die Kinder, die wissen schon, Essen hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert, da ist immer der Fokus drauf. Mhm. Und manchmal nutzen die Kinder das dann tatsächlich auch aus, das heißt, sie drehen den Spieß so ein bisschen um.
Ja.
Je nach Alter des Kindes würde ich dem auch irgendwie tatsächlich auch eine Grenze setzen im Sinne von Fragen, also was möchtest du? Da kann man ja auch das anwenden, was wir schon besprochen haben, soll süß oder salzig sein, warm oder kalt. Das Kind soll sich festlegen auf eine Sache und wenn es die Sache dann nicht ist, ja, dann soll es sich sozusagen im Rahmen seiner Möglichkeiten dann auch vielleicht versuchen, sich dann selber Essen zu beschaffen. Das heißt, dass wir als Eltern nicht mit unserer vollen Aufmerksamkeit dabei sind, um sozusagen dieses Machtinstrument zu entschärfen.
Mhm. Das finde ich gut. Und das war auch einer der Punkte, der mir an eurem Buch so gut gefallen hat, dass die Balance da war zwischen den Bedürfnissen der Kinder, aber auch den Bedürfnissen der Eltern, dass wir eben nicht den ganzen Tag in der Küche stehen können als ein Made-to-Order-Chef in der Küche, wo ständig jemand in die Küche reinkommt und sich was bestellt, sondern dass es auch da völlig legitim ist, auch als Eltern Grenzen zu setzen und zu sagen, du kannst hier gerne selber noch was machen, räum bitte hinter dir auf.
Genau.
Aber ich bin jetzt fertig für heute.
Absolut. Und es muss auch nicht für jedes Kind extra gekocht werden. Das fragen Eltern auch oft, wo soll ich denn immer extra nochmal kochen? Also wir Erwachsenen können schon das Angebot bestimmen. Ne? Wenn die Kinder davon nicht probieren möchten, dann gibt es immer noch eine Alternative, die man schnell irgendwie aus dem Schrank holen kann. Ne?
Ja.
Aber dieses für jeden extra kochen und dies nicht, jenes nicht und so weiter, da ist dann schon wieder so ein Fokus auf so ein Thema, das ja eigentlich mit Freude und Genuss und Spaß assoziiert werden soll. Ne?
Mhm.
Und wenn wir das Gefühl haben, ich koche für mich, ich koche für meine Kinder, jeder mäkelt rum und so weiter, dann kommen wir ja auch irgendwann so an den Punkt und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir denken, boah, mir ist jetzt irgendwie alles egal, sollen die Kinder doch essen, was sie wollen. Und das ist aber ja gar nicht unser Ansatz. Es geht uns ja gar nicht um laissez-faire. Es geht uns schon darum, dass wir sagen, liebe Eltern, es ist wichtig, dass es irgendwie eine Vielfalt gibt, dass es auch möglichst natürliche Lebensmittel sind, die die Kinder kennenlernen, weil je natürlicher ein Lebensmittel, umso besser kann ich spüren, bekommt mir das oder nicht.
Ja.
Das bedeutet aber nicht, dass wir in so ein Dogma rutschen müssen, dass wir jetzt als Familie nur noch clean essen. Das ist auch okay, mal irgendwie eine Pizza, eine Tiefkühlpizza oder eine Tütensuppe in den Einkaufswagen zu laden, ohne dass wir uns schlecht fühlen müssen. Weil ja klar, wir auch nicht die Kraft und Energie haben, jeden Tag irgendwie ein Fünf-Gänge-Menü auf den Tisch zu bringen. Das braucht es aber auch gar nicht.
Ja. Das ist,
das ist ein komplexes Thema.
Ja, sehr. Ich danke dir auf jeden Fall ganz sehr für all deine hilfreichen Tipps und freue mich schon auf das Thema Süßigkeiten.
Ja, ich mich auch.
Ich hoffe, du konntest ganz viel wertvolle Impulse aus diesem Interview mitnehmen und bist jetzt motiviert und fühlst dich ausgerüstet, um das Thema in deiner Familie ja mit mehr Durchblick und mehr Klarheit anzugehen. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du die natürlich unter dem Video in einem Kommentar hinterlassen oder dich an uns wenden. Sehr gerne kannst du aber natürlich, und das würde ich dir in erster Linie empfehlen, dass du dir das Buch besorgst, weil du da drin ja eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst und besonders beim Thema emotionales Essen bei Kindern an die Hand genommen wirst und mit ganz vielen Materialien ganz praktisch das Thema angehen kannst. Wenn du darüber hinaus Hilfe brauchst, dann stehen auch an ich glaube, 30 verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Confidimus-Beraterinnen zur Verfügung. An die kannst du dich wenden und die helfen, wenn du merkst, dass du einfach mal jemanden brauchst, der ja ganz persönlich in deine Situation mit reinguckt und ja, dich quasi wirklich wortwörtlich an die Hand nimmt. Dann freue ich mich, dass du da warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da und bin gespannt, wie und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest.